Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Starke Frauen. Unserem Herzensprojekt, bei dem wir euch jede Woche eine wirklich tolle und beeindruckende Frau präsentieren und das seit mittlerweile fast 5 Jahren. An meiner Seite seit dieser Zeit die großartige, großherzige, wundervolle Katrin Jakob.
Und natürlich an meiner Seite seit fast 5 Jahren, ich kann es kaum glauben, ja, die schönste, tollste, beste, wundervollste Kim Seidler. Kim, ich sage es dir jede Woche, aber ich wollte dir noch einmal sagen, wie froh ich bin, dass sich vor über 5 Jahren unsere Wege kreuzten.
Ja, ich auch, definitiv.
Ich meine es echt ehrlich. Ich weiß nicht, ob wir es hier im Podcast schon mal erzählt hatten, aber du hast damals den Job bekommen, auf den ich mich beworben hatte und für den du weit besser geeignet warst. Aber so hat das quasi angefangen, ne?
Ja, so hat es angefangen. Ich würde sagen, dass wir beide ganz tolle Jobs beim gleichen Unternehmen ja dann bekommen haben, ne?
Genau, und wir sind ja Kolleginnen geworden.
Richtig.
Und ich wurde zumindest in einem anderen Job dann doch einigermaßen glücklich. Und was für eine Überleitung zu unserer heutigen Gästin, die nämlich heute auch in einem anderen Job arbeitet, weil sie ihrem Herzen gefolgt ist. Und wir haben die Fotografin Juliane Klüß zu Gast.
Hallo.
Aus Rostock, genau. Du hast nicht nur eine ganz berührende Geschichte zu erzählen, sondern bist auch ein wirklich tolles Vorbild in Sachen aus einem Schicksalsschlag Kraft ziehen, würde ich jetzt mal sagen. Wir freuen uns, dass du heute hier bist und deine Geschichte mit uns teilst. Herzlich willkommen, liebe Juliane.
Ja, herzlich willkommen, ihr beiden, Katrin und Kim. Es ist total schön, dass wir hier uns unter diesem Thema auch treffen. Und danke, dass du es jetzt schon sagst, dass es so inspirierend ist und Mut macht. Ich freue mich sehr.
Ja, total. Mhm.
Bisschen roter Teppich muss sein.
Genau. Ja, es ist toll, ne?
Ja. Du bist ja vor ein paar Wochen an uns herangetreten und hast deine Geschichte erzählt, die uns wirklich sehr berührt hat. Aber bevor wir sie von dir selbst auch nochmal hören, würden wir dich gerne ein bisschen näher kennenlernen.
Gerne.
Und zwar starten wir ja in unserem Podcast immer gern in der Kindheit. Daher, wie bist du aufgewachsen und was haben deine Eltern dir vorgelebt, auch in Sachen Rollenverteilung?
Ja, aufgewachsen bin ich in einem kleinen Dorf an der Ostsee. Und also Kröslin, das kennt man glaube ich nicht, aber wenn man zur Usedom-Insel reist, dann kommt man eventuell daran vorbei. Genau, also Wasser war schon immer mein Element. Wir sind viel mit dem Boot dann im Sommer unterwegs gewesen. Das sind so die schönsten Kindheitserinnerungen. Ich habe 2 Geschwister, ich bin Mittelkind und ich habe auch über die Frage Rollenverteilung schon nachgedacht. Also bei uns war es komplett klassisch. Mein Vater ist arbeiten gegangen, der ist sogar in diesem Beruf, also er hat Schweißer gelernt und hat dann von Anfang, also als er eingestellt wurde als junger Kerl, wirklich bis zur Rente dort gearbeitet. Also total verrückt. Also er hat das Geld nach Hause gebracht und danach hat er auch die Füße hochgelegt auf die Couch und hat sich bedienen lassen von vorn bis hinten. Und meine Mutter war halt für Haushalt da, für uns Kinder, hatte früh dann auch mit der ersten Schwangerschaft den Job verloren und ist dann auch nicht mehr so richtig eingestiegen. Also sie hat später dann, weil das ein Defizit für sie war, angefangen in Haushalten sauber zu machen und das macht sie dann auch noch bis heute, um eben eigenes Einkommen auch noch mal zu haben.
Ah, krass. Ja. Und hattest du weibliche Vorbilder?
Damals in der Zeit noch nicht.
auch nicht Kinderbücher?
Nee, das gab es bei mir so gar nicht. Ja, ich habe schon gelesen, aber so ein richtiges Vorbild hatte ich nicht. Ich hatte keinen, den ich so nacheifern wollte. Das ist erst später gekommen.
Und hattest du schon Berufswunsch als Kind?
Ja, also ich würde sagen, das ging auch dann mit 16, wenn das noch als Kind zählt. So die Zeit davor, so richtig Kind, auch nicht. Nee, da muss ich ehrlich sagen, das ist so eine Lücke bei mir.
Ist auch okay.
Also so richtig los ging es bei mir dann wirklich erst mit 16, 17, also so flügge werden. Und da ging einfach bei mir, da habe ich erst über mich und über das Leben so nachgedacht, was ich so möchte. Davor bin ich so mitgelaufen.
Ist doch auch voll in Ordnung. Ja. Manchmal kommt man ja ein bisschen später drauf. Ich wusste auch nicht so richtig, was ich werden wollte. Okay, mein Berufswunsch hat sich immer mal ein bisschen verändert und ich bin dann ganz woanders gelandet. Aber was bist du dann tatsächlich geworden? Erstmal zumindest, muss man ja sagen, weil wir haben ja schon ein bisschen gespoilert, dass du dann doch nochmal den Beruf gewechselt hast. Aber was bist du ursprünglich? Von Haus aus, wie man so schön sagt.
Ja, also im zweiten oder dritten Anlauf habe ich Chemie studiert, Chemieingenieurwesen, und bin in dem Beruf als Ingenieurin dann auch tätig gewesen, so fast 10 Jahre hier in Rostock in der Firma, und ja, war da auch immer mehr oder weniger glücklich.
Und was ist dann passiert?
Dann habe ich Kinder bekommen. Also mit dem ersten Kind hat das schon mal ein bisschen was gerüttelt am System, dass ich dachte, irgendwie möchte ich noch was anderes, aber der Mut fehlt und auch eine Idee, was anderes zu machen. Also Rostock ist dann in dem Sinne auch eine relativ kleine Stadt für den Bereich, in der Branche, in der ich tätig bin. Da kennt man die Leute und man kennt auch ungefähr die Geschichten von anderen Arbeitnehmern aus den Unternehmen. Und ich wusste, so eine richtige Alternative gibt es erstmal nicht. Und das kam erst dann wirklich ein bisschen später, dass ich, also dann kam Anton 2 Jahre später, also Frieda.
Kind Nummer 2.
Kind Nummer 2, genau. Mit Kind Nummer 2 kam dann nochmal mehr so der Gedanke, oh, irgendwie knarzt es, ich möchte was anderes, ich will mich verändern, ich will mehr Kreativität, mehr Ausdruck finden in meiner Persönlichkeit. Und dann kam eigentlich die Fotografie sehr schnell. Also ich habe mit der Geburt von Frieda, meinem ersten Kind 2011, angefangen, viel mehr zu fotografieren. Vorher würde ich sagen, okay, es war ein Teil, aber kein wirkliches Hobby. Ich habe halt Bilder gemacht, immer mal wieder, aber nicht so, dass ich mich als Hobbyfotografin bezeichnen würde. Mhm. Und mit den Kindern dann habe ich nachher ein schönes Objektiv bekommen von meinem Mann zum, ja, ich glaube, das war nachher die Geburt von Anton 2013. Und dann habe ich erstmal mitbekommen, wie geil das ist, wenn man ein richtig scharfes Objektiv hat und was man für eine Bildqualität plötzlich hat. Und da war ich verliebt. Und seitdem habe ich super viel fotografiert. Ich hatte das Manual von der Kamera, also dieses schnöde Handbuch, das lag als Bettlektüre neben meinem Bett. Und ich habe tatsächlich abends drin gelesen und parallel das ausprobiert und meine Kamera gehabt und Bilder von meinem Schlafzimmer gemacht. Also das war schon eine Kehrtwendung. Und deshalb kam dann auch irgendwann später vielmehr der Wunsch, da auch wirklich Fuß zu fassen und mich selbstständig zu machen.
Mhm. Ja. Mit was für einem System arbeitest du? Ich nehme an, digital, weil, also eine Frage muss trotzdem sein, weil ich habe mal ein Diplomprojekt gemacht für Leica. Ah. Und da habe ich mich mit der Messsuchertechnik ein bisschen, also versus Spiegelreflextechnik, ein bisschen beschäftigt. Du fotografierst wahrscheinlich mit Spiegelreflex. Bei Babys übrigens würde ich mich mal interessieren, weil der Auslöser ja doch, der Spiegel schnallt um, ne, und macht ein Geräusch und ist relativ laut. Oder bist du mit einem anderen System unterwegs?
Ja,
du musst die Marke nicht sagen.
Genau, aber die Spiegel, es gibt ja inzwischen Spiegellose. Da hörst du auch gar nichts mehr. Ne?
Ah,
die gibt es ja schon seit einigen Jahren jetzt auf dem Markt.
Ja. Mhm. Und damit fing es an. Und wie kommt man dann zum ersten Auftrag? Und vor allem, was fotografierst du heute? Wofür ist Juliane Klüß bekannt?
Ja, damals,
also jetzt
genau.
Zumindest bis dahin.
Ja, ja,
ne? wir kommen
klar,
ja noch
klar,
dann.
Klar. Also damals, das ist eine gute Frage, weil man ist ja so in seiner Blase, fotografiert die Leute, die man kennt. Und irgendwann geht es ja dann weiter, unbekannte Menschen zu fotografieren. Und ja, da habe ich halt irgendwelche Models über Instagram tatsächlich angeschrieben und gefragt, ob die da Lust hätten, und habe mich dann hier getroffen, einfach nur um diese Erfahrung mal zusammen jemanden Fremdes zu fotografieren. Und das hatte aber doch ganz gut funktioniert. Natürlich war ich monster aufgeregt. Es ging ja eigentlich um nichts, außer dass man sich getroffen hat und Bilder gemacht hat. Aber diese Hürde, jemanden Fremdes zu fotografieren und anzuleiten vielleicht auch, Das war dann doch enorm, aber es hat mir trotzdem total Spaß gemacht. Und das ging nachher holter die Polter. Also ich habe Ende 2017 nachher gekündigt, im Sommer davor wirklich diese Shootings gemacht, diese freien Shootings, um halt zu üben. Und dann angefangen, gegen Geld zu fotografieren, ein paar Bewerbungsbilder, Familienbilder, Babys, was du schon sagst, alles erstmal Kraut und Rüben, alles gemischt. Und dann mich aber schnell in der Hochzeitsfotografie wiedergefunden. Mein Untertitel ist ja auch emotional und echt, also Julika Foto ist der Unternehmensname mit Untertitel emotional und echt. Und das ist tatsächlich was, das sich immer, immer wieder findet. Und darum auch die Hochzeiten natürlich, ne? Und dafür bin ich bekannt. Ich hatte auch einen Titel mal gewonnen, 2022, für die beste Hochzeitsfotografin hier in Mecklenburg-Vorpommern.
Herzlichen Glückwunsch, wow.
Dankeschön, das war ein cooler Meilenstein. Und und ich mache auch schöne Businessbilder. Das sind so, würde ich sagen, meine beiden Hauptbereiche bisher.
Standbeine, genau. Ich wollte noch was sagen, genau, zur Rolle auch, nicht? Das ist, glaube ich, interessant. Das eine ist ja wirklich zu fotografieren, der Vorgang des Fotografierens und dann sich selber aber auch nochmal zu finden als Fotografin, die anleitet und animiert. Ne? Bei der Hochzeitsfotografie musst du ja sozusagen in der Menge möglichst untergehen und jeder Job ist dann irgendwie ein bisschen was anderes, wie viel präsenter man dann ist. Und jetzt kommen wir gleich zur sogenannten, und das muss ich jetzt in Anführungsstrichen setzen, weil wir wollen ein bisschen so einen kleinen Cliffhanger setzen, zur sogenannten Narbenfotografie. Aber bevor wir dazu kommen und was es damit auf sich hat, würde ich ganz gerne nochmal oder wollen wir gerne mit dir nochmal kurz in die Kindheit, in die Jugend gehen. Nämlich hast du im Alter von 16 Jahren ein traumatisches Erlebnis gemacht und magst du mal davon erzählen, was ist da passiert?
Ja, ich hatte mit 16, war mir kalt zu Hause, ich war alleine, meine Mutter war unterwegs, mein Vater arbeiten. Und ich dachte, ich mache jetzt mal einfach die Heizung an. Früher hatten wir in der DDR so eine Zentralheizung. Das ist im Prinzip ein Kessel gewesen, einmal mit Wasser und eine andere Seite, wo man Feuerholz reinschmeißt. Und dann war das Ding mit Rohren verbunden an die Heizkörper im gesamten Haus. Das war unsere Zentralheizung. Und das Ding ist, dass die über ein Hauptventil geregelt ist. Im Sommer ist dieses Ventil zu, weil normalerweise wird das Ding ja nicht angeheizt. Und mir war, wie gesagt, kalt und ich hatte das Ding angeheizt. Das heißt, ich habe Holz reingeschmissen, Feuer angezündet. Und was passierte, war einfach nur ein enormer Druckaufbau, bis das Ding explodierte. Und ich saß halt dummerweise genau in diesem Moment davor. Und es gab tatsächlich diese dramatische Situation. Ich sitze da mit Holzscheit in der Hand, mache den Kessel auf, will das Ding reinwerfen und dann ging es komplett in die Luft. Und dann nahm das Drama mehr oder weniger seinen Lauf. Also ich wurde durch die Wucht in die Treppenverkleidung hinter mir geschmissen. Der Ofen hat sich in alle Teile zerlegt. Also es war gusseisern, da waren schon mächtige Kräfte am Werk. Einige Teile habe ich abbekommen und vor allen Dingen dieses heiße Wasser. Und dadurch habe ich halt am Oberkörper und bis hin unterhalb des Bauchnabels und der rechte Arm ziemlich starke Verbrennungen gehabt, ersten bis dritten Grades. Ja, plus Brüche, Schnittwunden, alles, was halt durch diesen Kessel auch noch so mich kaputt gemacht hat in dem Moment. Ja, und dann bin ich hilfeschreiend rausgerannt.
Du konntest aber noch aufstehen, du warst nicht bewusstlos. Ne?
Ja.
Also okay.
Ja.
Also mit Knochenbrüchen und so. Ne? Und dann haben dich dann deine Eltern gefunden oder wie? Du bist dann sofort ins Krankenhaus wahrscheinlich gekommen. Ne? Kannst du dich noch erinnern überhaupt oder ist das so?
Ja, ich kann mich erinnern bis zu dem Moment, als ich eine Vollnarkose dann natürlich bekommen habe und dann 4 Tage im Koma lag. Also ich bin rausgerannt und hatte um Hilfe geschrien und eine Nachbarin ist gekommen, weil mein Vater, der war arbeiten. Und der musste erst später angerufen werden. Meine Mutter war in Bayern, die war ganz weit weg.
Ach Gott.
Das war ein Riesendrama. Und ja, dadurch, mein Vater, der wurde halt natürlich so schnell es geht alarmiert. Und mir wurde gesagt, der ist an mir auch noch vorbeigelaufen, als ich auf der Trage lag, weil er mich nicht erkannt hat. Ne? Der dachte, irgendein junges Mädchen ist hier verletzt. Aber der hat nie gesehen, dass ich es war. Und ja, das war sehr, sehr dramatisch, was sich da dann alles so abgespielt hat, bis ich dann im Krankenhaus war. Und meine Eltern wussten natürlich auch nicht, was mit mir ist in den paar Tagen. Also Für meinen Vater war es auch sehr schlimm, weil er runtergefahren ist nach Bayern in einer Tour durch, um meine Mutter zu holen. Das ist ja noch vor Handy-Zeitalter gewesen. Also es war im Jahr 2000. Und da hat das ja alles erst so angefangen. Mhm. So vernetzt war man noch nicht. Meistens über Telefonzellen oder irgendwo, wo man da mal ein Apparat hat. Das heißt, diese Geschichte konnte er meiner Mutter auch nicht am Telefon erzählen. Das heißt, er ist da runtergefahren mit dem Gedanken, ich weiß noch gar nicht, was mit meiner Tochter jetzt passiert. Ja, und hat dann meine Mutter hochgeholt und dann waren sie irgendwann auch für mich dann da im Krankenhaus, bis ich dann so die ersten Erinnerungen hatte, wo ich da in der Intensivstation aufgewacht bin und sie als erstes Bild wieder so wahrgenommen habe.
Wie lange hat es gedauert, bis die körperlichen Wunden verheilt waren?
Ja, also ich hatte noch lange Zeit Verbände getragen, weil das also relativ schnell, oder die Haut bildet sich zwar relativ schnell zurück, aber sie produziert halt über. Deshalb hat man ja dann auch diese wulstigen Narben, wenn es wirklich blutig war. Ne? Und das hat aber schon ein paar Monate gedauert. Also ich weiß, dass es im Sommer, es hat immer noch alles so wahnsinnig gejuckt. Es war so ein heißer Sommer und ich hatte diese fetten Verbände und es musste halt auch relativ fest geschnürt werden, sag ich mal, damit die nicht noch mehr überproduziert. Und ja, das waren einige Wochen. Also ich bin nach Hause und hatte dann später immer noch so Silikon-Tapes irgendwie drauf, weil das da drunter extra schwitzen sollte, damit die besser heilt.
Die weich Haut. Also, bleibt, ne?
Ja, damit die weich bleibt, genau, sowas alles. Ja.
Also das klingt wirklich nach einem unangenehmen Schmerz, ne? Das ist sozusagen im Körperlichen schon auch schlimm, ne? Wie lange hat es gedauert, und das ist eine rhetorische Frage oder als rhetorische Frage gemeint, ne, bis die seelischen Wunden dann verheilt sind? Hast du danach noch davon geträumt und wie lange ging es dir wirklich auch schlecht mit dieser Situation oder mit dem Erlebten?
Also zuerst, also in der Zeit im Krankenhaus habe ich wirklich den Gedanken gehabt, oder ich hatte gedacht, es wäre schöner gewesen, gestorben zu sein, weil diese ganze Erfahrung da an den Geräten zu hängen, und das war einfach gruselig. Mhm. Und dann kam irgendwann so diese Lebensfreude oder Überlebensfreude, hey, ich habe es geschafft. Das war auch dann, als ich zu Hause war und aufgewacht bin und rausgeschaut habe, die Vögelchen gehört habe, wie sie zwitschern, Sonne gesehen habe. Aber dennoch blieben natürlich diese inneren Verletzungen zurück und ich musste es irgendwie verarbeiten. Mhm. Ich hatte keine psychologische Betreuung, das wollte ich auch tatsächlich nicht. Weil, ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht warum, irgendwie war ich da schlecht geprägt. Mhm. Ich hatte einfach Vorurteile und dachte, das hilft mir nicht. Und mit meinen Eltern konnte ich es tatsächlich auch nicht verarbeiten, weil die einen ganz anderen Schmerz damit hatten. Ich war nicht da, ich konnte ihr nicht helfen. Mhm. Und da kamen die leider nicht raus. Das heißt, wir waren eigentlich nur so ein Jammerhaufen. Mhm. Und das war, irgendwann hat mich das angekotzt. So, ich dachte, ich will so nicht weitermachen. Also ich habe es ja jetzt überlebt und irgendwie muss ich das in meinen Alltag so integrieren, dass ich mich auch wieder wohlfühle. Mhm. Dass ich da nicht wieder ständig diese Flashbacks habe, weil es hat sich alles wiederholt. Immer dieser ganze Ablauf, was passiert ist. Und da wollte ich raus und habe dann für mich selber eine Strategie entwickelt. Also ich bin viele Stunden am Strand spazieren gegangen, das weiß ich noch. Und ich habe mit mir selber geredet und mir dabei überlegt, wie ich ab jetzt damit klarkomme, wie ich mit meinen Freunden rede, wie ich es in mein Leben integriere und nicht mehr jammere, sondern versuche, das Gute zu sehen.
Und Trauerarbeit in dem Sinne, hast du gewusst, dass man auch trauern darf? Also das Jammern ist ja auch immer so ein bisschen so, jetzt reiß dich zusammen, ne? Aber es muss ja auch dann diese Phase geben, wo man einfach traurig darüber ist, was einem passiert ist, ne? Und dass man das auch sein darf.
Ja.
Und haben wir gar nicht gefragt. Hast du Geschwister? War da noch?
Ja, sie ist die mittlere.
Ja. Ach so. Ich habe zwei, genau. Ich habe zwei Schwestern und genau, die Kleine, die war da zu der Zeit noch zu Hause, ja. Und die Große schon raus.
Genau, das habe ich jetzt gar nicht, weil wahrscheinlich mit den Gedanken woanders. Es ist abends. Und wie ist dein sonstiges Umfeld dann damit umgegangen? Ne? Du hast deinen Weg gefunden, deine Eltern waren so auch mit sich beschäftigt, nicht weil sie es verdrängen wollten, sondern weil sie irgendwie selber auch getrauert haben und da wahrscheinlich auch gar nicht so richtig rauskamen, dir dann auch für dich da zu sein. Wie ging es deinen Schwestern und also vor allem der Kleinen, die noch da war, und dann deinem Umfeld, deiner erweiterten Familie?
Also mit der Kleinen, ich glaube, die war noch recht jung. Die war 8 Jahre alt. Wir haben einen recht großen Altersunterschied. 7 oder 8, genau, mit 16. Ja, sie muss 7 gewesen sein, sie ist 9 Jahre jünger. Und sie war zum Glück, als das ganze Ereignis passierte, nicht da. Sie war bei meinen Großeltern. Sie hat also da gar nichts weiter mitbekommen. Und ich weiß auch nicht, ob sie mich damals im Krankenhaus überhaupt besucht hat. Kann sein, dass wir uns erst zu Hause wiedergesehen haben. Und ich weiß nicht, wie meine Eltern da mit ihr umgegangen sind. Also heute, wenn wir miteinander reden, dann ist es bei ihr nicht so ganz präsent. Also ja, natürlich weiß sie das, aber es war zwischen uns kein Thema. Anders ist es mit meiner großen Schwester, die macht sich auch Vorwürfe, dass sie als große Schwester nicht da sein konnte für mich, wo sie mich gebraucht hätte oder ich sie gebraucht hätte.
Wo war sie?
Ja. Sie war sie hatte schon ihre Lehre abgeschlossen. Sie war einfach Kiel, Lübeck und hat gearbeitet. Ja. Sie war ganz woanders. Ja.
Also man hat ja dann auch so dann so sein Leben, ne? Und trotzdem, wenn man große Schwester ist, ich bin das ja auch. Also ich glaube, man fühlt sich dann doch einfach mitverantwortlich oder trauert auch auf eine andere Art und Weise.
Ja.
Und dann waren da also diese Strandspaziergänge und du in Selbsttherapie. Hat das geholfen oder hast du dir dann irgendwann tatsächlich Professionelle doch nochmal geholt, gesucht?
Nee, die habe ich mir nie geholt. Also ich bin dann so gut aufgestellt gewesen, dass ich auch selber meine Namen nicht mehr gesehen habe. Also ein großes Problem war für mich immer im Sommer am Strand. Einfach generell bekommst du Blicke. Also ich sehe anders aus und das ist nun mal so. Das war eine große Herausforderung, aber also ganz zu Anfang natürlich. Und dann ist es aber so geheilt in mir, dass ich manchmal mich gefragt hatte, ich habe dann die Blicke der Leute gesehen und dachte, was gucken die denn? Und dann fiel es mir erst ein paar Momente später ein. Ich dachte, ach ja, okay.
Sehr gesund.
Die Narben, ja.
Ja. Ich kenne das. Ich habe auch am Bauch Narben vom Autounfall. Und das war auch am Anfang, als ich zurück in Deutschland war, auch immer die Herausforderung, diese Blicke auszuhalten. Na, und dann wurdest du, also ich wurde auch häufiger angesprochen, was hast du denn da? Na, also so richtig stigmatisiert. Und dann meinte ich, du.
Ach, krass.
Ein paar Narben, entspann dich. Ne?
Ja.
Ja, dass sie sogar angesprochen haben. Also mich angesprochen hat mich nie jemand. Nur Kinder, ne? Die wollen natürlich wissen, was ist da los, was ist das? Und das fand ich eigentlich gut, weil dann redest du drüber. Und dann ist das nicht mehr so diese tote oder aufgedunsene Robbe zwischen einem, ne, die jeder umgehen will, sondern man redet drüber.
Ein schönes Bild, eine tote Robbe. Du bist ja da aufgewachsen. Als ich neulich am Strand war, da in St. Peter-Ording, lag da nämlich auch so eine. Und jetzt habe ich irgendwie so ein Bild. Aber egal, was würdest du sagen, hast du für ein Verhältnis heute zu deinem Körper? Es klingt schon so entspannt, wenn man selber denkt, warum gucken die denn so, dass man das so auch vergisst und dann ja trotzdem sich auch zumindest mit viel Haut zeigt, ja nicht komplett nackt. Wobei da gleich schon mal so eine Mini-Überleitung zur Nacktfotografie. Aber was, oder Narbenfotografie, die du ja auch nackt gemacht hast. Wie ist dein Verhältnis heute zu deinem Körper?
Ja, mehr und mehr heil. Also ich denke, weil du es schon angesprochen hast, die Narbenfotografie hat sehr, sehr viel gemacht. Und sich bewusst im Spiegel anzusehen, komplett nackt und das auch anzunehmen, sich selbst, das ist ja schon was. Ne? Das muss man auch mal erstmal aushalten, ohne dass man guckt, ach, wo ist jetzt hier ein Pickel und ach, was wächst da schon wieder? Auch hier müssen wir mal Augenbrauen zupfen oder so. Ja. Sondern wirklich so mit Liebe, mit einem wirklichen Blick auf sich selbst. Und das kam aber auch erst in den letzten paar Jahren so richtig, also im Zuge dieser Narbenfotografie. Vorher war es okay, würde ich sagen, so Durchschnitt, aber nicht komplett geheilt. Das habe ich erst auch jetzt rückblicken, kann ich das auch erst sagen.
Ja, man findet vielleicht am Anfang erstmal so ein Miteinander, ja, Geist und Körper. Und sagst du, ja gut, es funktioniert ja alles, danke Körper, ne? Jetzt siehst du vielleicht ein bisschen anders aus als früher. Aber erzähl mal was zur Narbenfotografie. Was für einen Namen trägt die und was für eine Technik steckt dahinter?
Genau, ich habe damals als allererstes ein Selbstporträt gemacht gehabt, mit dem ich auch schon recht zufrieden war. Dachte aber, dass man irgendwie das Ganze noch mehr herauskitzeln kann, da noch mehr Eindruck schaffen kann. Und dadurch, dass ich eine Freundin in der Schweiz habe, die auch Fotografin ist, tauschen wir uns natürlich sehr intensiv aus. Und dann hatte sie relativ schnell die Idee, dass wir nicht nur die Narben fotografieren, sondern sogar noch vergolden könnten. So à la japanische Kintsugi-Art. Also da, es kommt ja aus dem Bereich, dass man Keramik mit dem Kit wieder so heil macht, dass in dem Kit dem Kleber Gold ist und dann ist dieses Teil, dieses Keramikteil einfach veredelt und schöner als vorher. Genau das haben wir einfach gemacht und was, glaube ich, so diesen heilsamen Effekt in dem Moment bei mir gebracht hat, war, dass ich das Gold auch selber auf die Haut aufgetragen habe. Also wir haben beide Varianten probiert, dass sie einmal den Pinsel hält. Das waren wirklich so kleine Goldpartikel. Ich hatte vorher die Haut vorbereitet mit Vaseline, dass dann auch die Partikel kleben können. Und als sie das gemacht hat, war dann wie gar nichts so spürbar. Aber als ich den Pinsel gehalten habe, dann habe ich halt auf den Narben, die wie auf so einer Landkarte nachgezeichnet. Und feine Bewegungen gehabt und spürte das alles plötzlich. Und ja, dann flossen einfach extrem die Emotionen nochmal. Und ich habe es auch einfach da sein lassen. Nicht unterbrochen oder gesagt, ich kriege mich jetzt mal wieder ein, sondern ich habe es einfach ausgehalten. Und so eine Emotion verfliegt ja auch wieder, ne? Also wir haben sie, dann geht sie und dann ist ja auch alles fein. Und genau das war einfach das Heilsame in diesem Moment, dass danach alles viel leichter war. Und ja, sie hat mich währenddessen fotografiert. Das sind halt sehr, sehr kraftvolle Bilder. Und ich habe dann erst einmal das nur für mich als Heilung, sag ich mal, auch empfunden und ein Therapieteil, kann ich auch nur rückblickend wieder sagen, aber ich habe es als persönliche Erfahrung für mich gehabt und es war auch fein und habe nie den Gedanken gehabt, das war 2023, es ist wirklich noch gar nicht lange her, aber in diesem Jahr, bis es jetzt für mich in die Narbenfotografie ging, passierte da erstmal noch nichts. Ich habe nur für mich einen persönlichen Effekt rausgezogen und erst in diesem Jahr kitzelte das so wahnsinnig und klopfte immer wieder an. Und das kam mir dann wirklich so über Nacht, die Idee, oh mein Gott, du musst das für andere machen. Du musst es anderen Frauen, anderen Menschen einfach ermöglichen, dass auch sie ihre Narben heilen können. Oh mein Gott, wie wundervoll ist denn das bitte? Und da war ich so angefixt von dieser Idee und auch allem, was dahinter steckt, weil es halt so glaubwürdig ist. Ich bin da ja auch durchgegangen und das aus diesen doch schlechten Erfahrungen, so was Gutes zu ziehen, das war einfach magisch.
Und wie gehst du da vor? Also jetzt hört jemand das hier bei uns und sagt, ja, ich möchte mich bewerben. Und wie ist sozusagen dieser Prozess, bis dieses Foto ja fertig in meiner Hand ist, so nach dem Motto?
Genau, also letztendlich würde ich es gar nicht als Bewerbungsprozess sehen. Also natürlich ist ein Erstkontakt total wichtig. Es müssen sichtbare Narben sein, das ist an dieser Stelle schon mal zu sagen. Weil da hat auch das Gold dann einfach so seine Berechtigung, sag ich mal. Weil es geht ja nicht darum, ein Gemälde zu machen, dass man talentiert sein müsste, um zu malen, sondern dieses Gefühl zu haben, mit dem Pinsel und so ein paar Goldpartikeln einfach eine Narbe zu bemalen. Damit hast du ja quasi auch schon auf deiner Leinwand das Negativ und musst es nur noch bemalen in der Art, wie du es auch gerne selber hättest. Genau, also es kommt der erste Kontakt zustande, in dem ich auch abklopfe, wie weit ist denn die Verarbeitung des Erlebten. Und da ist mir schon wichtig, dass es weit fortgeschritten ist, ne? Dass man diese Narbenfotografie als letzten Schubs nochmal benötigt oder als i-Tüpfelchen, um zu sagen, hey, das habe ich geschafft, da bin ich durchgegangen. Und dann treffen wir uns bei uns im Studio, ich bin ja hier in Rostock und ich kann auch gern, also was Schönes vorweg, noch ein Styling zu genießen, ein bisschen Haare, ein bisschen Make-up machen, nur einfach um frisch auszusehen, sich wohlzufühlen und schon vorher mal noch mal mehr in Kontakt zu kommen, also dass wir miteinander plaudern und warm zu werden fürs Shooting. Ja, und bisher halte ich es dann so, dass ich so ein kleines Boudoir-Shooting vorweg mache, einfach um das Körpergefühl zu stärken, weil ich den Kontrast sonst zu stark finde. So direkt in Unterwäsche gehen oder direkt die Narbe anzumalen und zu fotografieren. Ja, und wenn das aber soweit durch ist und wir das gemacht haben, dann geht es tatsächlich in die Narbenfotografie. Also ich hole dann einen Pinsel. Kiesel und Gold und die Vaseline. Wir bereiten die Haut vor und dann kann gemalt werden und ohne Unterbrechung, so bis es quasi dann fertig ist. Und ich fotografiere währenddessen ein paar Ausschnitte, ein paar Details sozusagen und aber auch ganze Aufnahmen, damit ich den Gesichtsausdruck ja auch habe, weil manchmal ist es sehr ruhig. Also ich habe eine eine Kundin gehabt, die eine Schwangerschaftsnarbe, also wie heißt es? Kaiserschnitt hatte. Und die hat das Ganze einfach sehr, sehr ruhig gemacht. Die war in sich gekehrt, man hat feine Gesichtszüge gesehen und die hat es einfach so genossen. Mhm. Und ja, und danach haben wir dann nochmals ein wirklich ästhetisches Bild gemacht, so als Abschluss. Mhm. Genau, so dass man dann so in etwa so mit 2 Stunden definitiv Zeit einplanen sollte.
Du hattest im Vorgespräch noch gesagt, dass es schon auch bisweilen, und du hattest eben gerade auch gesagt, das soll mit einem relativ großen zeitlichen Abstand sein, dann auch manchmal im Vorgespräch dann so rauskommt, dass es möglicherweise doch ein bisschen zu emotional, beziehungsweise da doch noch eine psychologische Betreuung vielleicht dann besser wäre. Ne? Du bist ja keine Therapeutin. Ich meine, du hast das auch erlebt. Insofern hast du schon eine gewisse Empathie, die du mitbringst, auch in diesem gesamten Vorgang. Aber hast du auch schon mal jemanden gesagt, lieber nicht? Oder du hast ja gerade erst angefangen, aber ist das schon mal vorgekommen? Ja, genau. Oder bisher noch nicht? Oder hast du das nur so formuliert im Gespräch, im Vorabgespräch?
Also mir ist es bisher noch nicht passiert. Ich wollte da einfach nur vorsichtig sein und vorgreifen sozusagen, bevor sowas passiert. Mhm. Weil es kann ja auch sein, dass manche Menschen da einfach sehr neugierig sind und denken, ach naja, vielleicht würde mir das ja endlich helfen. Ne? Und das ist es halt nicht. Es ist noch immer die Fotografie. Ich bin Fotografin, verstehe mich auch so und bin keine Therapeutin.
Machst du dann in der Perspektive mal ein gesammelte Werke-Buchband?
Genau. Also das kam ja mit der Idee auch so ziemlich schnell, dass ich ein Bildband veröffentlichen möchte mit schönen Narbenfotos, vergoldeten Narben und daneben der Geschichte. Mhm. Zu der oder diejenigen. Mhm. Und das, das wächst. Also ich bin da Feuer und Flamme, voll optimistisch und möchte das unbedingt rausbringen. Also ich weiß auch, dass es das geben wird. Ich habe nur noch keinen definierten Zeitraum. Es hängt natürlich auch vom Mut der Kundinnen oder der Fotografierenden ab, ob sie dann mitmachen, ne? Und wie viele da kommen.
Sind es nur Frauen oder hast du auch Anfragen von Männern?
Ich habe von dem ersten Mann auch eine Anfrage. Ich habe für mich zu Anfang gedacht, es könnten nur Frauen sein, weil es so intim ist, dieser ganze Kontakt. Und irgendwann dachte ich aber, naja, warum eigentlich? Ich könnte das auch genauso gut mit Männern machen, dann gestaltet man das ein bisschen anders. Also es ist ja halt auch immer noch die Frage, wo ist die Narbe? Aber natürlich haben die auch ihre Geschichte. Und ja, ich würde das auch mit Männern machen.
Also wir sind auf jeden Fall gespannt und halt uns gerne auf dem Laufenden, weil das ist natürlich, am liebsten hätten wir jetzt schon gesagt, so und in einem Monat könnt ihr den Wildband kaufen, aber das ist ein Prozess genau. Und du brauchst natürlich auch für diesen ganzen Erstellungsprozess auch dann entsprechende Aufmerksamkeit drauf, ne? Und wir leisten heute hier auch einen kleinen bescheidenen, aber doch Beitrag dazu und wir würden, wenn es für dich okay ist, auch deine Kontaktdaten auch nochmal in den Shownotes mitgeben.
Beziehungsweise einfach einen Verweis auf deine Homepage.
Oder einen Verweis auf die Homepage, genau.
Total gerne. Ja. Das wäre wundervoll.
Und ich habe noch eine Frage. Hast du denn diese Fotos auch, deine Fotos, die man ja übrigens auch auf deiner Seite sehen kann, beziehungsweise ist dann nochmal verlinkt, schaust du die manchmal noch an? Und wenn ja, in welchen Momenten?
Also, ich habe sie momentan viel auf dem Handy, so beim Durchscrollen und bleib dann immer wieder stecken. Und so ganz bewusst habe ich sie mir in der letzten Zeit nicht rausgesucht, also immer mal wieder, dass ich sehe, ach, da sind sie, und manchmal bleibe ich wirklich einen Moment davor stehen und dann ist es wieder da, so dieses Gefühl von damals, aber eher so mit einem Lächeln. Ne? Ich kann es heute halt ganz anders bewerten, als ich es damals konnte, und das ist einfach ein Zauber. Ich kann es gar nicht beschreiben, es ist einfach, es passiert so viel, also der Podcast mit euch, und ich hatte ja auch schon andere Veröffentlichungen, und jedem, den ich das einfach so erzähle, der ist so angetan, und das ist ja auch so meine Vision damit einfach, ne, mehr Heilung reinzubringen in andere, in uns alle, in unser Umfeld. Und ach, das ist echt herrlich.
Ja, weg von der Stigmatisierung, mehr zur, ja, entweder Body Positivity oder Body Neutrality, genau. Also Neutralität, wird ja jetzt auch so häufiger besprochen, aber dass Dinge, die nicht einem Beauty-Standard entsprechen oder den BMI-Normen oder was weiß ich, für welche Normen es noch da draußen gibt, zu sagen, ich umarme mich so, wie ich bin und es ist okay, so wie ich bin und es ist auch schön, so wie ich bin. Ne? Mhm. Und dazu trägt das ja auch bei, dass du sagst, auch Narben sind schön. Also ich finde es eigentlich auch total schön, dass du sie Gold anmalst, auch gerade die Farbe dafür, zu sagen, das ist wirklich wertvoll. Das finde ich eine sehr schöne, ein schöner Vorgang. Und ich glaube auch, dass es für viele wirklich, wie du es so schön sagst, ein schöner Abschluss oder eine schöne Cherry on top vielleicht auch ist, dass man sagt so, und jetzt male ich sie liebevoll an und genieße sie, dass sie da ist und akzeptiere, sie ist ein Teil meines Körpers. Das finde ich sehr, sehr schön.
Ja, genau das. Hast du super zusammengefasst. Also das Gold hat einfach einen ganz wichtigen Anteil an dieser Heilung.
Fiane, vielen Dank,
dass du die Geschichte mit uns geteilt hast. Wir haben natürlich auch noch eine Abschlussfrage und Kim, ich übergebe das Mikro nochmal an dich für die Abschlussfrage.
Du darfst dir das komplette, also das Themenfeld aussuchen, aber ich ahne schon, in welche Richtung es geht. Was für eine Botschaft hast du noch an unsere HörerInnen? Was möchtest du ihnen mit auf den Weg geben?
Ja, seid mutig. Zeigt euren Mut zu eurer Verletzbarkeit, denn darin liegt letztendlich sehr, sehr viel Stärke.
Ein besseres Schlusswort gibt es eigentlich nicht. Deswegen schließen wir an dieser Stelle, liebe Juliane, vielen, vielen Dank nochmal. Wir würden uns sehr freuen, wenn du uns auf dem Laufenden hältst oder uns Bescheid gibst, was mit deinem Buchprojekt passiert. Und wir nutzen gern auch unsere Reichweite oder auch diesen Podcast, um darauf hinzuweisen, was für eine tolle Geschichte, was für eine tolle vergoldete Botschaft auch. Und sagen ganz, ganz herzlich danke. Dankeschön. Und euch da draußen natürlich auch fürs Zuhören bis hierhin. Kim, ich weiß gar nicht, wer kommt als nächstes? Ich glaube, ich weiß es gar nicht. Lassen wir uns überraschen, oder?
Schaltet einfach wieder ein. Nächste Woche seid dabei, wenn es wieder heißt, Podcast Starke Frauen, eine neue Episode.
Genau, bleibt gesund und wir
gebt
sehen uns.
Gebt uns positive Rezensionen, ja. Wir brauchen sie, ob natürlich. Auf Apple oder Spotify. Ne?
Seid lieb zu uns, wir sind es auch zu euch. Deswegen bis zum nächsten Mal und wir sehen uns hoffentlich bald wieder, liebe Juliane. Macht's gut.
Vielen Dank. Danke, danke.
Tschüss.
Danke.
Ciao.
Tschüss.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.